D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Hallo.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Im Schatten der Gamescom. Was es Neues in Sachen News Games gibt.
Im Lichte des Erfolgs, was wir von Springers Digitalstrategie lernen können.
Im Schatten des Netzes, wie Quellenverifikation richtig funktioniert.
Im Lichte von Landesverrat, was nach dem Rauswurf von Harald Range bleibt.
Das sind die Themen heute in einer Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Meinolf Ellers, dem Chef von dpa Infacom. Im Interview mit Turi2TV macht er sich Sorgen darum, dass die deutschen Medien von der Geschwindigkeit der Digitalisierung abgehängt werden.
Wenn ich jetzt gerade im Moment schaue, dann habe ich das Gefühl, dass das Karussell der digitalen Medientransformation sich nochmal enorm beschleunigt. Also wenn wir jetzt allein aus den letzten Wochen Dinge nehmen wie Instant Articles von Facebook, die Ankündigung von Apple News, die Initiative von Google im Bereich Google News Lab. Also die großen Plattformen sind dabei, das Spielfeld für die digitalen Medien nochmal zu verändern. Gleichzeitig sehen wir, dass die digitalen Medienhäuser, ich schaue mal so auf die Ostküste in den USA und denke mal so an Namen wie Business Insider, Vox Media, Vice, BuzzFeed, Gawker, alle sehr, sehr erfolgreich, mit einer ganz klaren Fokussierung. Unter 40-Jährige, alles muss zuerst mal mobile first funktionieren und es muss unter Social Media Gesichtspunkten optimal performen. Wenn ich mir also anschaue, wie all die, die sich wie der Fisch im Wasser wohlfühlen in der digitalen Umgebung, dann ist es verdammt schwer für uns Schritt zu halten.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ich würde ja sogar behaupten, es ist für die deutschen Medien sogar unmöglich, mit der Entwicklung Schritt zu halten. Jedenfalls im Moment. Aber ist Geschwindigkeit bei der Digitalisierung eigentlich überhaupt das wichtigste Ziel? Ich meine, nein. Ich glaube, viel wichtiger ist es, dass sich unsere Medien nachhaltig und vor allem in die richtige Richtung verändern. Und zwar aus eigener Überzeugung. Selbst dann, wenn das bedeutet, sich von bisher erfolgreichen Geschäftsmodellen frühzeitig zu verabschieden und sich auf unbekannte Wege einzulassen. Dass das oft leichter gesagt ist als getan, das weiß ich. Strukturen, Prozesse und vor allem Menschen verändert man nicht mal eben so. Und es wird eben auch einige Medien bei uns geben, die das nicht schaffen werden. Das ist dann eben so. Ich bin aber davon überzeugt, wir werden auch in Deutschland noch viele spannende digitale Innovationen erleben.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das spielerische Medienmagazin.
Und bei mir im Bekanntenkreis sind seit einigen Tagen einige Gamer ganz schön kribbelig. Heute hat sie offiziell geöffnet, gestern ging es auch schon im geschlossenen Kreis los. Die Gamescom ist angesagt. Das ist Europas größte Game-Messe, so wie sie sich selbst bezeichnet. Und selbst die US-Presse habe ich dabei erwischt, wie sie dann ganz neidisch diese Veranstaltung kommentiert. Herr Pähler, wie ist das bei dir? Was verbindest du mit der Gamescom?
Ja, das Gegenteil von mir. Also dicke, picklige Jungs, die Chips essen und Cola trinken und nicht schön sind. All das trifft nicht auf mich zu.
Du klingst so ein bisschen wie dieser RTL-Bericht, der zu Recht völlig gebasht wurde vor einigen Jahren.
Na gut, ich revidiere mein Urteil etwas. Ja.
Man muss aber wirklich sagen, Games sind Kulturgut. Es gibt ganze Studiengänge, die da drumherum entstehen und diese wirtschaftliche Kraft, die dahinter steckt, die ist wirklich, wirklich beeindruckend. Und auch wenn jetzt ja wirklich im hohen sechsstelligen Bereich da die Besucher jetzt nach Köln kommen diese Tage, ist das schon nicht so schlecht, wie ich finde.
Da gebe ich dir recht, aber trotzdem habe ich nochmal überlegt, wie können wir eigentlich als Medienmagazin auch einen Zugang finden zu dem Thema. Und ich habe gekramt in unserem Archiv in Folge 318, also vor roundabout 2 Jahren, haben wir über das Thema News Games gesprochen. Da gab es nämlich so einen regelrechten Hype um Spielformate, die ja eben spielerisch Nachrichteninhalte vermitteln. Das wurde als die große Zukunft gepriesen. Ich kann mich ja noch an spannende Interviews erinnern. Ich weiß nur nicht mehr mit wem, aber das kann man nachhören, Folge 318. Aber da finde ich schon mal spannend, was ist eigentlich daraus geworden aus diesem Thema News Games, Gamification von News. Also ich habe da nicht mehr so viel von gehört. Du?
Weißt du, wer uns das beantworten kann?
Nee.
Markus Bösch. Markus Bösch ist Journalist und betreibt inzwischen auch ein Game-Studio, das heißt The Good Evil. War heute den ganzen Tag auf der Gamescom und ist jetzt live bei die Radio Wissen. Guten Abend, Markus.
Einen schönen guten Tag, die Herren. Ich habe mir noch rasch einen Pickel aufgedrückt, die Chips eingepackt.
Ja, ich glaube, ich muss mein Urteil revidieren. Markus Bösch ist meines Wissens nicht dick und picklig.
Aber kommen wir zum Thema. Doch, inzwischen schon. Vor 2 Jahren war ich noch schlank und wunderschön.
Ja, okay.
Inzwischen ist einiges aus dem Leiden gegangen, Leute.
Hast du denn was in Sachen News Games auf der diesjährigen Gamescom schon entdecken können?
Definitiv. Und zwar jetzt nicht konkret als Spiel, aber ich saß auf einem ziemlich hochdekorierten Panel, wo unter anderem auch der SPD-Politiker, Name vergessen, der im WDR-Rundfunkrat drin sitzt, drauf saß auf diesem Panel und ein altgedienter Kollege des Handelsblatts. Und die ließen sich relativ schnell davon überzeugen, dass es mal an der Zeit ist, auch im öffentlich-rechtlichen Kontext ein bisschen innovativer, experimentierfreudiger und auch spielerischer zu werden. Vielleicht wird noch mehr passieren.
Das ist ja auch ganz interessant. Es gibt da ja so ein Projekt, an dem du rumdenkst und was auch konkret entwickelt wird. Da geht es ja um ein Projekt für die Heute-Show im ZDF.
Und das ist schon fertig, Leute, im Internet.
Das Metadatensauger?
Ja, ist online. Ihr müsst einfach nur in eurer Suchmaschine der Wahl Metadatensauger eintippen und dann kommt ihr auf die Seite der Heute-Show und könnt den Innenminister und den Justizminister füttern mit euren eigenen Daten. Das Thema ist VDS, die Vorratsdatenspeicherung.
Und warum ist das jetzt ein tolles Newsgame?
Warum das ein Newsgame ist?
Yes.
Weil es quasi ein spielerischer Kommentar zu einer aktuellen, nachrichtlich relevanten Themensache darstellt. Das heißt, wer sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat oder auch noch nicht auseinandergesetzt hat, kann hier spielerisch selber eine eigene Erfahrung machen, soll dabei Spaß haben, aber auch informiert werden. Und wenn man sich generell anguckt, was eher jüngere Leute, wie die Medien konsumieren und wie die Nachrichten konsumieren, die finden Sachen wie die Heute-Show ziemlich gut. Und diese Shows, satirisch, sind immer auf so einer Metaebene. Und um den Witz da zu kriegen, muss man natürlich auch erstmal die Nachricht irgendwie verstanden haben. Deswegen mache ich mir gar nicht so viele Sorgen um den Nachwuchs.
Das heißt aber, du glaubst schon, so News Games sind schon ein, ich sage jetzt mal, Nachrichtenformat für Leute, die eben klassische Nachrichten so nicht mehr wahrnehmen. Oder ist das eine Ergänzung?
Sowohl als auch. Also das ganze Genre News Games ist ja jetzt so rund 10 Jahre alt. Und als jetzt der Film 10 Jahre alt war, hat man, aus heutiger Sicht würde man dann auch noch schreiend aus dem Kino rennen, wenn man diese Filme da sieht. Da wird noch sehr viel experimentiert. Meiner Ansicht nach ist das immer noch ein ganz schöner Begriff, auch wenn inzwischen die Welt sich weitergedreht hat und mit Sachen wie Virtual Reality Brillen Themen wie Immersive Journalism diskutiert werden. Das heißt, das Rad zum Thema News Games, ein bisschen weitergedreht, technisch angepasst. Grundidee bleibt, man kann im Internet mehr machen als einen Text lesen, ein Radiostück hören oder Fernsehen gucken. Man kann interaktiv selber Spiele spielen, eignet sich super, um Systeme zu verstehen oder um auch einfach mal emotional richtig abgeholt zu werden, selber zu werden.
Hast du vielleicht so ein, zwei Beispiele, damit man sich das mal konkreter vorstellen kann? Vielleicht auch so Projekte, an denen du gerade rumdokterst oder was du in dir im Kopf schwirrt, weil du noch irgendjemanden überzeugen musst, das zu machen oder vielleicht auch schon geschafft hast?
Mein Kopf ist rappelvoll mit diesen Dingen. So voll, dass ich auf der Stelle einige ausspucken werde. Was ich ganz cool finde, ist, für Leute, die das Internet benutzen, ist die Parabel der Polygone. Vielleicht schon mal gehört. Ist auch gar nicht im klassischen Sinne ein Spiel, sondern eher eine Theorie, die auf einer ganz schicken Seite erklärt wird und sich dem Thema Gentrifizierung, wer lebt in meiner Nachbarschaft, sind sie gleich, sind sie alle unterschiedlich, sich diesem Thema widmet und das sehr, sehr smart macht mit spielerischen Mechaniken. Also das finde ich echt sehr, sehr spannend. Dann sollte man sich natürlich mal eben den Metadaten sogar angucken, einfach weil es ein schöner spielerischer Kommentar ist und dazu vielleicht noch so ein Klassiker, sagen wir mal, Cutthroat Capitalism. Ist 6 Jahre alt, dieses News Game, aber zum Thema Piraterie am Horn von Afrika war das mal eine Ergänzung zu einer riesigen Reportage im Magazin Wired. Kann man sich auch noch angucken und kriegt vielleicht ein erstes Gefühl für dieses Genre, das noch jung ist, aber mehr und mehr ausprobiert wird.
Trotzdem, trotz des jugendlichen Alters dieses Genres, glaubst du, wir werden, wenn wir in 2 Jahren nochmal sprechen sollten, das immer noch als irgendwo Ausprobier- und Hype-Thema diskutieren? Oder ist das dann schon sowas von normal und etabliert, dass selbst die öffentlich-rechtlichen Vertreter auf den Panels darüber nicht mehr reden müssen?
Nun ja, im Moment arbeiten wir mit dem RBB an dem Newsgame-Konzept und haben mit ganz vielen anderen aus dem ganzen Kosmos der öffentlich-rechtlichen Sender Gespräche geführt. Das Ding ist, das Ganze entwickelt sich langsam, aber es ist zum Teil auch einfach schon da. Wenn man sich Brasilien anguckt, die sind Vorreiter in Newsgames, da gibt es schon ganz, ganz viele. Und ganz generell wird das Thema Spiele auf jeden Fall bei der Inhaltsvermittlung im gesamten 21. Jahrhundert, bin ich mir recht sicher, wichtiger werden. Und wäre ganz cool, in 2 Jahren nochmal drüber zu reden und auch nochmal in 4 und Thema quasi beim sich entwickeln zuzugucken.
Das machen wir. Das machen wir. Wir rufen ihn an bei Markus Bösch. Ihr findet ihn auf Twitter unter m-bösch. Er ist Journalist und betreibt das Game Studio The Good Evil. Und was denn das Thema News Gaming macht, haben wir mal so im Schatten der Gamescom besprochen, hier bei Was mit Medien. Ihr hört die Radio Wissen. Was mit Medien? Das Verifikationsmagazin.
Wir nutzen den Sommer hier in D-Radio Wissen, um euch auch ein bisschen Service zu bieten. Uns nämlich auch mal ums Handwerk zu kümmern. Das tun wir in unserer kleinen, ich muss es nochmal sagen, Grammatikfehler. Wir nutzen den Sommer hier in D-Radio Wissen, um euch ein bisschen Service zu bieten. Uns nämlich auch mal ums Handwerk zu kümmern. Das tun wir in unseren kleinen Sommer-Crash-Kursen.
Dennis Horn hat uns ein bisschen Handwerkskram mitgebracht, der fast schon etwas Detektivisches hat, nämlich die Quellenverifikation. Was mache ich eigentlich, wenn ich ein Foto oder Video aus dem Netz habe und checken möchte, ob das auch echt ist und kein Fake?
Das ist Puzzlearbeit, aber es gibt ein paar wichtige Handwerksschritte, die ihr kennen solltet. Und wir wollen die mal durchgehen. Wie verifiziere ich eine Website? Wie verifiziere ich Videos? Und wie verifiziere ich Fotos? Dennis, fangen wir mal mit der Website an. Worauf muss ich da achten?
Also es gibt so ein paar zentrale Schritte. Erst einmal das rechtliche Abklopfen. Also hat die Website ein Impressum? Deutschsprachige Websites müssen es in der Regel haben, außer es sind wirklich so private Angebote. Und dann könnte der nächste Schritt sein, und da hört das Wissen bei vielen tatsächlich schon auf, die diese Schritte nicht kennen, bei den Daten hinter der Website. Also erst einmal, wem gehört die Domain? Dafür gibt es die sogenannte Who-Is-Abfrage. Das kann man einfach googeln, also zum Beispiel eingeben, who is dradiowissen.de. Und dann kommen die Domain-Einträge und man bekommt Infos dazu. Idealerweise stimmt das dann überein mit dem, was im Impressum steht. Und es gibt große Fakes, die wären durch diesen Schritt schon direkt enttarnt worden. Also großes Beispiel ist die Website des Bundes Deutscher Juristen, BDJ. Das ist eine Geschichte, die ist jetzt fast 10 Jahre alt. Man weiß übrigens bis heute nicht, wer dahinter steckt. Es gab vor 10 Jahren auf jeden Fall eine Pressemitteilung, in der steht, BDJ unterstützt Folterforderungen von Bundesinnenminister Schäuble. Das lief so in den Nachrichten. Dabei gab es den BDJ nicht mal. Das hätte man durch diese Who-Is-Abfrage rausfinden können, denn die Website des BDJ, die ist erst 2 Tage vor dieser Pressemitteilung ins Netz gestellt worden. Es gibt da noch weitere Möglichkeiten, dem noch so ein bisschen mehr auf den Grund zu gehen. Also man kann zum Beispiel rausfinden, ob es noch weitere Websites auf demselben Server gibt. So hat man mal rausgefunden, dass zum Beispiel Unternehmen aus der Pharmaindustrie versucht haben, eigene gefärbte Verbraucherportale zu starten. Also Impressum, Domain, Serverinfos, das gehört zur Quellenverifikation.
Ja, ich glaube, aus der Günther-Jauch-Redaktion haben schon viele fleißig mitgeschrieben. Machen wir weiter mit den Fotos, da hören die auch genauer hin. Was ist da möglich?
Also auch da vielleicht eine kleine Geschichte, nämlich die von Hurricane Sandy, der mal im Osten der USA getobt hat, in New York ja auch sehr stark. Das war so einer der Momente, in denen sich wie wild Fake-Fotos bei Twitter verbreitet haben. Auch viele Journalisten haben das geteilt. Und eins davon ist eine Riesenwelle, die auf die Freiheitsstatue zurollt. Und darunter stand New York One Live Cam. Das wurde massenhaft retweetet, ohne mal zu gucken, ist das überhaupt echt? Man hätte da auch hingehen können und eine Bilderrückwärtssuche machen können. Können viele auch nicht. Also es gibt zum Beispiel bei Google die Möglichkeit, auch nach Bildern zu suchen. Da kannst du ein Bild hochladen und gucken, wo gibt es das im Netz sonst noch? Und da hätte man dieses Bild auch wiedergefunden. Allerdings nicht mehr so mit diesem Schriftzug New York One Live Cam, sondern mit dem Schriftzug The Day After Tomorrow.
Wo mache ich das bei Google?
Du gehst in die Bildersuche und dann ist da so ein kleines Kamerasymbol. Und dann kannst du das Bild einfach da draufziehen,
cool,
wenn du draufgeklickt hast.
Okay.
So, ein zweiter wichtiger Schritt, die Metadaten von Fotos auslesen. Da sind viele Infos auch noch drin gespeichert. So, mit welcher Kamera wurde das Foto geschossen, mit welcher Linse, mit welchem Programm bearbeitet. Das kann ich bei vielen Fotos rauslesen. Aber auch, wo wurde das Foto aufgenommen? Also man kann diese Metadaten zwar fälschen, aber sie können trotzdem hilfreich sein. Ich kann mir dann denselben Ort zum Beispiel bei Google Street View raussuchen und gucken, sieht es da genauso aus. Also je mehr ich da abgleichen kann, desto besser.
Dann fehlen uns also jetzt noch die Videos. Ich kann mich da ja noch gut an ein Video erinnern, bei dem zuletzt richtig heftig über die Verifikation diskutiert wurde, und zwar ja das Mittelfingervideo von Yannis Varoufakis.
Das von Jan Böhmermann, also der behauptet hat, das Mittelfingervideo sei von seinem Team. In Wirklichkeit hat er aber eine zweite Version erstellt ohne Mittelfinger und dadurch dann so ein richtiges Verwirrspiel gestartet. Also Videos zu verifizieren ist nicht so einfach wie Fotos. Also da gibt es vor allem nicht so viele Tools vor, die das automatisch machen. Da ist so ein bisschen mehr Handarbeit angesagt und da ist mein Tipp der VLC-Player. Das ist ein kostenloser, aber sehr mächtiger Videoplayer und da kann ich dann eine erweiterte Steuerung aktivieren, um jedes einzelne Frame, also jedes Bild dieses Videos genau anzugucken. Das ist der Weg, über den man Fakes eben oft enttarnen kann. Ist auch beim Böhmermann-Video so, da sieht man dann plötzlich so Fehler beim Schatten, beim Licht, beim Schärfegrad, also alles Dinge, die man in der Bewegung nicht direkt erkennt. Videos muss man sich also viel genauer anschauen. Für YouTube-Videos gibt es dann speziell noch so einen Online-Dienst, der heißt YouTube Data Viewer. Da bekomme ich auch nochmal so eine Reihe an Metadaten angezeigt und auch darüber kann sich dann noch so ein bisschen ergeben.
Dennis Horn mit unserem kleinen Sommer-Crash-Kurs heute zur Quellenverifikation.
Was mit Medien? Das digital-strategische Medienmagazin.
Ich war heute richtig überrascht. Die erste Schlagzeile, die mir sozusagen auf meinem Smartphone begegnet war, hatte etwas mit Runkeeper zu tun. Adidas hat sich die App und alles, was zu diesem Fitness-Universum in der digitalen Welt und in der Armbandwelt, die man sich so umschneiden kann, wenn man schnell durch den Wald läuft, gekauft für 220 Millionen Euro. Und da fragt ihr euch vielleicht, ja, was hat das jetzt was mit Medien zu tun?
Genau, das frag auch ich mich.
Herr Pähler, hast du denn, bist du Runtastic-Kunde gewesen?
Ist man schon Kunde, wenn man eine kostenlose App von denen installiert hat?
Naja, ich meine, du bist schon, ja auch Kunde, ne? Von Facebook, ne? Du gibst denen deine Daten.
Das stimmt, ich habe so eine Push-Up-App. Sieht man aber nicht. Also auf dem Handy schon, aber nicht an mir.
Okay, also du hast die einmal genutzt und auch ausprobiert?
Genau, dreimal.
Bisher gingen deine Daten, also jetzt künftig ja an Adidas, und bisher gingen sie an den Axel Springer Verlag, denn der hatte im Oktober 2013 eine Beteiligung erworben und damals hatte insgesamt Runtastic also eine Bewertung von ungefähr 22 Millionen Euro. Und heute, mit dem Verkauf, hat das Unternehmen eine Bewertung von 220 Millionen Euro. Da würde ich sagen, da hat Springer mal in der kurzen Zeit ganz schön Reibach gemacht.
Das würde ich auch gerne mal so machen.
Das ist schon wirklich ganz gut. Und dann haben wir uns gesagt, das ist doch spannend, auch generell, wenn wir uns mal anschauen, was zurzeit bei Springer klappt und was zurzeit nicht klappt, denn da gab es ja ganz unterschiedliche Beispiele. Und deswegen habe ich mich heute Vormittag mal mit Manuel Koch getroffen. Das ist ja ein Börsenjournalist, den ihr zum Beispiel auf wirtschaft-tv.com erleben könnt.
Ja, und Daniel hat mit Manuel Koch zunächst aber mal auf die neuen Zahlen des Verlags geblickt. Springer hat nämlich aktuelle Zahlen vorgelegt und da kann man daraus lesen, 3/4 der Gewinne des Springer Verlags werden inzwischen aus Digitalangeboten erwirtschaftet. Und wir wollten deswegen wissen, wie ist da eigentlich Manuel Kochs Einschätzung?
Ja, wir haben ja schon lange gesehen, dass vor allen Dingen die digitalen Erlöskanäle besonders wichtig werden. Das gilt auch für ganz große Unternehmen wie Yahoo oder Facebook, die sich jahrelang erst schwer getan haben. Und bei Facebook sehen wir ja, dass sie eigentlich den Turnaround geschafft haben, gerade im so wichtigen mobilen Markt bei Smartphones und Tablets zum Beispiel. Und Springer hat früh erkannt, dass man auf diesen Zug aufspringen muss, hat ja bei Bild diese Schranke eingeführt für Bild Plus. Und das ist schon ein schlauer Schachzug gewesen, denn wir sehen ja eine Verlagerung der Leserschaft ins Internet. Und dieser Trend wird sich sicherlich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten auch weiter verstärken. Und deswegen sind diese Zahlen gerade, dass Springer so viel im digitalen Bereich mit der Werbung verdient, schon sehr beeindruckend.
Gerade wenn wir uns den publizistischen Bereich anschauen, auch im digitalen, da stellt sich die Frage, ob der deutsche Markt denn aber auch langfristig auch groß genug ist, um auch international mitspielen zu können. Deswegen war es eigentlich sehr interessant, was wir in den letzten Wochen beobachten konnten. Springer war ja dabei beim Bieten um die Financial Times. Sie haben gegenüber einem asiatischen Medienkonzern den kürzeren gezogen. Wie ist der Verkauf der Financial Times in der Finanzwelt denn angekommen?
Ja, man muss ganz klar sagen, für Springer war die Financial Times am Ende zu teuer. Die japanische Nikkei-Gruppe hatte ja 1,3 Milliarden Dollar gezahlt. In dieser Hinsicht ist Springer dann mit seinen 15.000 Mitarbeitern doch nur ein mittelständisches Familienunternehmen, dessen Wert daran liegt, dass sie die Macht des Wortes haben und der Publikationen. Aber Springer spielt auf dem internationalen Parkett eben nur eine Nebenrolle. Den kleinen Nachrichtensender N24, der irgendwann mal Welt heißen wird, den hat man bekommen. Auch hier die Macht der Bewegtbilder, auch ein großer Wert. Aber die Financial Times wäre eben eine andere Liga gewesen und keine Bank, kein Firmenchef, der nicht morgens die lachsfarbene Zeitung liest. Also international hat die Zeitung schon eine große, wichtige Bedeutung. Und da sieht man, dass Springer eben doch nicht ganz vorne mitspielt.
Dafür versucht Springer dann im deutschen Markt mit einem Business-Angebot jetzt noch mehr zu punkten. Es soll jetzt in Kürze ein deutscher Business Insider starten. Das ist ein Portal, was in den letzten Jahren in den USA schon hier und da viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Aus deiner US-Zeit, welche Rolle spielt das Portal in der Business-Öffentlichkeit in den USA?
Ja, der Business Insider startete ja in den USA 2009 und ich war 2011 bis 2014 in New York und da hat man gesehen, wie schnell die auch gewachsen sind und wie viel Klicks die auch bekommen haben. Heute haben sie ja 80 Millionen Klicks im Monat. Das fand ich schon sehr beeindruckend, wie man da wachsen konnte. Auf der anderen Seite kann man nicht sagen, dass der Business Insider jetzt den großen Impact in der Wirtschaftswelt an der Wall Street hat. Also da ist die Financial Times zum Beispiel eine ganz andere Liga oder das Wall Street Journal. Und an der Wall Street schaut man dann vielleicht auch noch CNBC als Fernsehsender. Und das sind so die Quellen, glaube ich, die noch wichtiger sind.
Das heißt, wenn wir auf den deutschen Markt blicken, wie ist da so deine persönliche Einschätzung? Was würdest du dir von einem deutschen Business Insider erhoffen? Weil ich schätze mal, das US-Format kann man nicht 1:1 nach Deutschland übertragen.
Ich denke, das ist schwer. Wenn Springer im Herbst die deutsche Ausgabe an den Markt bringen wird, muss man da schon einen Weg finden. Wir haben ja gesehen, dass andere Magazine in Deutschland eingestellt wurden, wie die Financial Times Deutschland oder auch gerade The European wurden beide eingestellt. Das ist schon schwierig, finanziell und wirtschaftlich so ein Magazin auf dem deutschen Markt zu bringen, vor allen Dingen, weil die Deutschen nicht so börsenaffin und wirtschaftsaffin sind, vielleicht wie die Amerikaner. In Amerika haben viel mehr Menschen zum Beispiel Aktien, interessieren sich aktiv für das Management ihres Geldes. Das finde ich ist in Deutschland noch deutlich weniger der Fall. Und deswegen muss man schon gucken, wo so ein deutscher Business Insider seine Leserschaft finden soll.
Sagt Manuel Koch von wirtschafts-tv.com.
Was mit Medien? Das digitale Medienmagazin. Herr Pähler.
Ja, ich freue mich.
Wie ist die Stimmung
so
bei dir?
Sehr gut, weil.
Ja.
Sie ist wieder da. Es war eine lange Sommerpause.
Das stimmt.
Wir haben uns mit schönen Themen vertrieben, aber ohne Britta Weddeling, unsere Silicon Valley Reporterin, Handelsblatt-Korrespondentin. Ist es nicht halb so schön?
Und deswegen wollen wir sie ganz schnell dazu holen. Hallo Britta, hattest du einen schönen Sommer?
Ich hatte einen wunderbaren Sommer, aber natürlich ist mein Sommer ohne euch auch nur halb so schön.
Ach, ja, das musst du ja jetzt sagen.
Total wieder dabei zu sein. Nein, ich bin tatsächlich seit gestern wieder im Dienst. Noch ein wenig mit Jetlag sitze ich hier vor meinem Computer. Draußen scheint die Sonne Kaliforniens und die Stimmung ist super.
Und es ist auch gleich ein Knallerthema, was da heute auf dich wartet. Es gibt ein großes Gerichtsverfahren rund um Uber. Und da könnte man schon fast sagen, da geht es an die Existenz der großen Plattform.
Es ist tatsächlich so, dass sich die Stimmung gegen das Startup, über das durch bisher ein privater Fahrdienst ist, mit dem man von A nach B transportiert werden kann, sich in den letzten Monaten ein wenig verändert hat. Am Anfang gab es sehr viel Zustimmung, sehr viel positives Feedback für diesen Fahrdienst. Dann ist es aber so gewesen, dass verschiedene Behörden juristische Schritte gegenüber eingeleitet haben. Und jetzt ist es auch so aussieht, als würde Travis Kalanick, der Gründer, Gegenwind von seinen eigenen Leuten bekommen. Heute beginnt in San Francisco ein Gerichtsverfahren, in dem drei Fahrer diskutieren wollen und vor dem Richter vortragen wollen, dass sie keineswegs nur freiberuflich tätig sind für Uber, sondern Angestellte. Die Konsequenz für Uber wäre dann natürlich, dass Uber die ganzen Sozialleistungen für seine Fahrer nachreichen müsste, was nicht nur eine Konsequenz für die Fahrer in der Uber-Heimatstadt San Francisco haben könnte, sondern sozusagen sich weltweit ausbreiten könnte und dann natürlich tatsächlich diesen Startup an den Kragen gehen könnte.
Das ist eigentlich eine ganz spannende Frage. Also ich meine, Uber versteht sich so als Plattform, wie so viele neue Netzprotagonisten. Und da ist natürlich so dann die Frage, was dabei rauskommt, dass dann ja auch zum Beispiel, wenn das alles Angestellte sind, was dann für Gelder fließen müssen und so. Da bin ich gespannt, was rauskommt. Wie sieht es denn die Öffentlichkeit und die Medien? Sind die so auf Seite der progressiven neuen Internetleute oder eher auf Seiten derer, die sagen, ey, wir wollen eigentlich eine Festanstellung?
Also ich glaube, dass das überall, gerade am Anfang, als es startete, natürlich die sehr sympathische Alternative war zu den Taxifahrern, die gerade in den USA, das ist ein wenig anders noch als in Deutschland, tatsächlich nicht unbedingt die Qualitätsarbeit auffallen. Die Taxis in den USA, muss man sich vorstellen, sind wesentlich dreckiger, die Taxifahrer sind wesentlich unfreundlicher. Mir ist das schon mal passiert, dass ich an der Ecke stand und wirklich dringend zu einem Termin musste, der 10 Minuten weiter entfernt war, und ich stieg in das Taxi, gab die Adresse an, und der Fahrer sagte mir das tatsächlich, fragte mich doch tatsächlich, ob ich nicht besser zu Fuß laufen könnte, wo ich dann wirklich dachte, das habe ich ja noch nie erlebt. Durch die Aktion, durch die Travis Kalanick aufgefallen ist, es gab ja diverse Aktionen gegen Lyft, den Konkurrenten. Man hat da versucht, mit halbkriminellen, halb zwielichtigen Methoden dem Konkurrenten Kunden abzuluxen. Travis Kalanick ist durch seltsame Bemerkungen aufgefallen und Aktionen wie in Frankreich, als man Escort-Damen als Fahrerin beschäftigte. Was ich ja ganz putzig finde, was aber sozusagen ein bisschen gegen die Ernsthaftigkeit und Seriosität dieses Unternehmens spricht. Das alles hat so ein bisschen dazu geführt, dass die Stimmung sich etwas gewandelt hat. Und ich viele Leute kenne, die sagen, wir boykottieren Uber inzwischen und gehen eher zu Konkurrenten wie Lyft, weil wir mit den ethischen Grundsätzen dieses Unternehmens nicht zufrieden sind.
Könnte sich das noch verschärfen, wenn das Urteil quasi jetzt diejenigen ihrer Negativmeinung möglicherweise noch bestätigen sollte?
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen versucht sich ja, also grundsätzlich muss man ja sagen, die Idee zu sagen, wir bieten den Leuten eine flexible Möglichkeit, sich zu beschäftigen, einer Person die Möglichkeit geben, sich jeden Tag neu zu entscheiden, möchte ich jetzt gerne mein Auto zur Verfügung stellen, um Kunden von A nach B zu transportieren, ist ja eine gute Sache grundsätzlich. Ist die Flexibilität, die sich dadurch ergibt, eine ganz tolle Chance. Das Problem ist nur, dass viele Fahrer sich ausgebeutet fühlen, dass sie sagen, Mensch, warum muss ich diese ganzen Kosten selbst übernehmen? Warum kann ich nicht, warum kann Uber das nicht übernehmen? Was kommt für mich unterm Strich dabei raus? Uber hat eine 50 Milliarden Bewertung, viele Fahrer klagen. Ich glaube, dieser Prozess kann dazu führen, dass das Ansehen der Firma weiter ganz stark beschädigt werden kann.
Sagt Britta Wedeling. Wir haben mit der Silicon Valley Reporterin gesprochen über den großen Uber-Prozess, der heute dort startet, und wie die Medien das Ganze auch mit beeinflussen. Danke, Britta.
Tschüss.
Tschüss.
Was mit Medien? Das Hashtag Landesverrat Medienmagazin.
Ach, da kommt es doch noch vor in dieser Sendung. Es war ja auch eigentlich nicht zu vermeiden, muss man sagen, nach dieser Woche, die wir da hinter uns haben.
Und ich muss sagen, es war eine historische Woche.
Kann man so sagen, oder? Hat es das überhaupt schon jemals gegeben?
Vor 50 Jahren hatten wir so eine wirklich intensive Debatte über die Pressefreiheit, damals bei der Spiegel-Affäre, als Rudolf Augstein dann ja tatsächlich auch in den Knast gehen musste. Und das war ja wirklich eine riesige Sache. Aber so die letzten 5 Jahrzehnte war dann eher Ruhe in der Kiste. Und das ausgerechnet zwar, ich sag jetzt mal Blogger, in Anführungszeichen, bei Netzpolitik.org da wirklich des Landesverrats bezichtigt worden sind. Uiuiui, ein Auf und Ab war das, und ich habe mich gefragt, boah, da ist ja lange nichts passiert, bis dann auf einmal der Bundesjustizminister gesagt hat, lieber Generalbundesanwalt, du darfst jetzt nach Hause gehen.
Naja, er hat gesagt, du darfst dich jetzt ausruhen in den Ruhestand.
Ja.
Es ist netter. Aber das kommt natürlich auf das Gleiche hinaus. Ne?
Das kommt darauf an, wer zu Hause Zepter in der Hand hat, dann ist der Ruhestand auch wirklich eher ein Unruhestand. Aber man sucht es sich ja an der Stelle nicht aus. Und wir haben uns überlegt, es ist ja irgendwie schon so alles gesagt worden. Was war so eine wichtige Sache. Was machen wir da jetzt einmal? Und da wollten wir eigentlich mal so unserer Chronistenpflicht nachkommen.
Ja, wir haben gedacht, ganz, ganz viel eigentlich zu dieser ganzen Debatte ist ja passiert auf Twitter unter dem Hashtag Landesverrat. Und wir können das natürlich jetzt nicht alles chronologisch wiedergeben, aber vielleicht ein paar Spotlights setzen.
Und da ist es ja eigentlich auch interessant, welche Tweets Netzpolitik selbst geschrieben hat. Also Markus Beckedahl, gegen den ja auch ermittelt wird. Denn eigentlich ruhen ja die Ermittlungen, aber so etwas wie ruhen, haben wir auch gelernt, gibt es juristisch nicht. Also laufen die Ermittlungen eigentlich gerade weiter. Und was das bedeutet, wissen wir nicht. Aber wir haben euch gefragt, wenn wir jetzt die Tweets von @netzpolitik und die Tweets, die er geretweetet hat über seinen Account in den letzten 7 Wochen, wir haben da so eine Auswahl, die wir jetzt dann auch gleich live treffen werden. Also wir haben beide die Timelines geöffnet, und das wird sozusagen ein Radioexperiment, Herr Pähler.
Ja, ich hoffe, wir verzetteln uns nicht total. Nein. Vielleicht müssen wir uns zwischenzeitlich selbst dazu ermahnen, Zeitsprünge zu machen, um vom 30. Juli bis zum 6. August quasi durchzuarbeiten.
Das kriegen wir hin. Und wir haben auch euch gefragt, auch über Facebook, welchen Soundtrack sollen wir denn zur Untermalung von diesem historischen Zeitdokument, nämlich der Timeline von Netzpolitik, denn nehmen. Und da gab es so viele tolle Vorschläge und richtig gute Sachen. Und eine Sache ist mir direkt ins Auge gesprungen, ein Vorschlag von euch, nämlich Titelmusik von House of Cards.
Ah, das passt ja irgendwie.
Ne, so ein politisches Intrigenspiel und das passt auch und wir fangen einfach mal an. Herr Pähler, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Okay, möchtest du den ersten Tweet vorlesen?
Soll ich den ersten Tweet vorlesen? Dann mache ich das doch. Der kommt natürlich von @netzpolitik, 30. Juli.
Hier geht's los.
Verdacht des Landesverrats. Generalbundesanwalt ermittelt doch auch gegen uns, nicht nur unsere Quellen. 644 Retweets.
Matthias Schindler, @Pesroy, am 30. Juli. Vorschlag zur Güte. Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen @Netzpolitik genauso enthusiastisch wie gegen die NSA und alle sind glücklich.
@Netzpolitik, auch am 30. Juli. Unsere Server wurden noch nicht beschlagnahmt. Es gibt gerade nur einen etwas unerwartet großen Ansturm. Wir arbeiten daran. 109 Retweets.
@Netzpolitik, 30. Juli. Meine Mutter hat gerade im ARD-Tagesschau-Videotext gelesen, dass mir lebenslange Haft droht. Kann man sich nicht ausdenken.
Dann mal was vom Deutschlandfunk. Ausnahmsweise Strafverfahren gegen Journalisten von @Netzpolitik wegen des Verdachts auf Landesverrat eingeleitet. Da macht das Ganze seine Welle. 93 Retweets.
@Linuziffer, Juli 30, 30. Juli. Hashtag Landesverrat schön gerahmt neben Grimme Online Award und Journalist des Jahres 2014.
30. Juli, @Netzpolitik. Am meisten ärgert mich die Sache mit dem Hashtag Landesverrat, dass mein Tweetdeck unbenutzbar geworden ist. Aber danke für die Unterstützung. Ausrufezeichen, 47 Retweets.
Jürgen Kamrath, 30. Juli, 17.000 Tweets zu Landesverrat und den Ermittlungen gegen @Netzpolitik.
30. Juli, Zoe Beck, @BeckZoe, die erste steuerlich absetzbare Landesverratsbeihilfe, netzpolitik.org, Spenden, Hashtag Landesverrat, @Netzpolitik, 182 Retweets.
31. Juli, @Analyst, Demo Samstag, 14. Uhr, und zwar Treffpunkt S-Bahnhof Friedrichstraße.
Juli, @korrektiv_org, Hashtag Landesverrat, wir machen mit, soll er doch gegen uns alle ermitteln, unterstützt @netzpolitikkorrektiv.org.
31. Juli, Daniel Buß, der Vorsitzende des Bundestagsausschusses Digitale Agenda, findet die Ermittlungen gegen @netzpolitik richtig.
4, Whistleblower verdienen Schutz, keine Strafverfolgung. Für Medien gilt das erst recht. 39 Retweets nur, aber eine ziemlich wahre Aussage, wie ich finde.
Schauen wir weiter und zwar haben wir vom 31. Juli noch 9 Quarterly. Vertrauen ist gut, Landesverrat ist besser.
Dann haben wir noch am 1. August, springen wir dort mal hin, @Campact, Schluss mit Hashtag Landesverratermittlung, jetzt Soli-Appell für @Netzpolitik unterzeichnen.
Christian Humborg schreibt, es zählt nur eins, Einstellung des Verfahrens gegen @Netzpolitik, alles andere ruhen lassen, ist Augenwischerei, Hashtag Landesverrat.
Hashtag Jens Best. Auch in Frankfurt heute Solidarität mit @Netzpolitik. 14 Uhr Kundgebung auf der Zeil.
1. August, Anaskaya. Über 2000 Leute auf der Demo für @Netzpolitik und Pressefreiheit.
Die Demos gehen weiter. @Netzpolitik, 1. August, heute um 14 Uhr in Berlin. Für Landesverrat auf die Straßen gehen und die Sonne genießen.
Sonntag, 2. August, @Netzpolitik. Innenminister de Maizière hat die seltsame Gabe, bei jedem seiner zahlreichen Skandale zufällig nicht informiert worden zu sein.
@netzpolitik, Netzwerkrecherche über Hashtag Landesverrat. Eine Warnung, Fragezeichen, wir stehen zusammen.
3. August, Daniel Drepper, der Checkpoint-Newsletter des Tagesspiegel, fasst den Stand der Causa Landesverrat @netzpolitik perfekt zusammen. Ermittlungen geratenen Journalisten vom Rechercheportal netzpolitik.org gestehen, wir mussten Landesverrat erst googeln. Am Sonntagabend ließ noch Generalbundesanwalt Harald Range, der den umstrittenen Fall erst aufnahm und dann ruhen ließ, wissen, vor die ganze Aufregung habe sich schon vor... Oh, jetzt hat sich... Ist der Tweet abgeschnitten? Naja, so passiert das halt.
Am 4. August, @JonasRest. Unfassbar! FAZ argumentiert in ihrem Leitartikel, dass die Pressefreiheit nicht für netzpolitik.org gilt.
Über 100.000 Menschen, twittert @netzpolitik, haben bei Kampack bereits den Appell Rettet die Pressefreiheit zu Landesverrat gezeichnet.
@netzpolitik am 4. August, Generalbundesanwalt Range sagte, Ermittlungen wegen Landesverrat gegen uns sind in Ordnung.
Vierter August, Presseabteilung und Pressemitteilung des Generalbundesanwalts zum Landesverrat. Spiel geht unerwartet in die Verlängerung. Und ich komme mir jeden Tag irgendwie wie in einem Film vor. Jeden Tag eine überraschende neue Wendung und kein Ende.
Dazu passend @netzpolitik am 4. August. Die Äußerungen von Generalbundesanwalt Range klingen danach, dass die Ermittlungen wegen Hashtag Landesverrat gegen uns bald weiterlaufen werden.
@5. August, Torben Walczek, Landesverrat-Affäre. Range war nicht der einzig Verantwortliche, sagt Beckedahl bei Deutschlandradio Kultur.
Oh, Peter scrollt noch hier.
Ich habe noch was vom 5. August.
Ja,
wann
mach
werden eigentlich die Verfahren gegen uns wegen Landesverrat endlich eingestellt, die trotz Rauschmiss von Range immer noch laufen?
Und auch am 5. August von @netzpolitik, Landesverrat. Wie viel Leaken ist erlaubt? Gar nicht mal unberechtigt, die Frage.
Und von vor 4 Stunden. Wenn das BKA bereits wegen Landesverrat ermittelte, dann müssen wir immer mehr davon ausgehen, als Journalisten überwacht zu werden. Und noch ein weiterer Text von vor 4 Stunden. Das Innenministerium hat gelogen und war über Landesverrat umfassend informiert.
Dann haben wir noch vor 37 Minuten @zap. Medienmagazin. Landesverratverfahren zeigt erneut, Quellenschutz enorm wichtig. Und was haben wir als letztes?
Was ist der letzte Tweet, Herr Peller?
Gerade vor 8 Minuten, Tagesschau von 20 Uhr zu Landesverrat, Ermittlungen gegen netzpolitik.org, Kritik von SPD und Opposition. Von @netzpolitik war das ein Tweet.
Ich glaube fast, wir können da in der kommenden Woche eine Fortsetzung machen, oder?
Ich glaube, wir brauchen dann aber 55 Minuten. Wir nehmen einfach die ganze Show und lesen Twitter vor.
Das finde ich ist eine gute Idee. Ich freue mich drauf und wir hören uns wieder am kommenden Donnerstag. Und bis dahin wünschen wir euch eine
mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.